Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem großartigen Gast und vor allen Dingen auch einem großartigen Thema. Es geht um Everdrop, das Unternehmen, was ausgezogen ist, um FMCG auf eine neue Stufe zu bringen, und zwar mit nachhaltigen Produkten und viel, viel mehr. Herzlich willkommen, lieber David.
Hi, servus Erik.
Moin David. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Wir haben uns in diesem Sommer kennengelernt, der Sommer, der jetzt so langsam zu Ende geht. Und ich war ganz fasziniert von eurer Unternehmensgeschichte. Ich kannte die ehrlich gesagt nur so über einen Ticker. Ich habe euch mal im Regal gesehen, über Gründerszenen etc. Aber erst in dem Gespräch auf der K5 damals habe ich verstanden, was da wirklich alles dahinter steckt. Deshalb freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist, weil es sind ja so aus meiner Sicht zwei Themengebiete. Wie kann man FMCG im Digitalen neu denken und wie kann man eigentlich mit nachhaltigen Produkten wirklich substanzielles Wachstum generieren? Und im Grunde fordert ihr ja die ganz Großen der Marketingwelt heraus. So, und wie das gelingt oder gelingen kann, das wollen wir jetzt hier in den knapp 40 Minuten besprechen. Bevor wir loslegen, sag doch kurz ein, zwei Sätze zu dir und stell dann ruhig auch mal Everdrop vor für diejenigen wenigen, die euch noch nicht kennen.
Total gerne. Also David, wie gesagt, einer von den Gründern von Everdrop. Ich kümmere mich vor allem voran um das Thema Marketing, aber auch das ganze Thema Investoren und Kapitalbeschaffung. Und mache mit meinem Co-Gründer, sind beide Co-CEOs der Company. Genau, warum haben wir Everdrop eigentlich gegründet? Oder vielleicht so, wie ist die ganze Idee entstanden? Ist vor allem so ein bisschen aus einer Sinnkrise heraus. Also wir sind, Gründer sind alle Väter. Das heißt, haben Kinder und haben uns irgendwann einfach mal so ein bisschen der Frage gestellt, kann man sagen. Wenn man so in die dunklen Kapitel von der Geschichte, also in Deutschland haben wir auch so einige, zurückdenkt. Und dann kommt ja einem immer ganz oft diese Frage auf, sag mal, als sie damals wussten, was da so passiert, ne? Was haben die denn da gemacht? Und ganz oft kommt man dann irgendwie so, denkt man sich mal so, ja, das ist dieses Tatenlossein, fühlt sich rückblickend einfach nicht richtig an. Ne? Und ich glaube, wir sind gerade heute in einem sehr ähnlichen Zeitpunkt. Wir sehen, dass der Klimawandel eine der größten Bedrohungen für die Menschheit ist. Wir vermüllen unseren Planeten zu Tode. Und einfach so weitermachen, als ob nichts wäre, fühlt sich irgendwie auch nicht richtig an. Jetzt ist das in meiner persönlichen Vita vielleicht doppelt schlimm. Ich habe mein ganzes Leben lang quasi im Marketing gearbeitet. Und wenn du im Marketing arbeitest, ist es so, dass du nicht nur nichts tust, sondern ist eigentlich noch viel schlimmer. Du bist eigentlich Teil des Problems, weil du heizt den Konsum an. Du lässt Leute Sachen kaufen, die sie vielleicht nicht brauchen. Und genau, und das ist eine sehr traurige Erkenntnis, vor allem, wenn man sich dann irgendwie mal vorstellt, wie läuft denn dieses Gespräch dann irgendwann mal ab, wenn die Kinder alt genug sind, genau diese Frage zu stellen. Und dann aus dieser Sinnkrise heraus haben wir angefangen, einfach zu brainstormen und ursprünglich mal gedacht, so wie nett wäre es eigentlich so, wir hatten das als Side-Project, also als Projekt neben unseren Hauptberufen eigentlich gestartet, wie cool wäre es irgendwie, so ein Sustainability-Brand aufzuziehen, der vielleicht natürlich irgendwann mal groß genug wird, dass wir den Großteil unserer Arbeitszeit irgendwie hin verschieben können und der vielleicht auch uns und unsere Familien mal ernähren kann. Dass das Ganze so schnell ging, hat keiner von uns sich ehrlich gesagt erträumt. Und genau, und dass es auch ehrlich gesagt Haushaltsprodukte geworden sind, das war uns am Anfang auch nicht klar. Also wir haben echt viele, viele Ideen gebrainstormt. Aber wenn man sich diesen Haushaltsreinigungsmarkt anschaut, dann macht es einfach total Sinn. Das ist eine Industrie, die gefühlt die letzten Jahrzehnte sich überhaupt nicht, zumindest im Bereich Nachhaltigkeit, wirklich wenig Innovationen gehabt hat. Und das Tragische an der Industrie ist, dass die Sachen jeder braucht. Also wir alle müssen unsere Wäsche waschen, wir alle müssen irgendwie sauber machen, putzen. Und das heißt also, wir müssen auf diese Produkte zurückgreifen. Und bei den meisten Produkten, die wir rausbringen, kann man sich das ganze Problem so vorstellen. Also man stellt sich vor, man hat ein Putzmittel oder man hat ein Duschgel oder man hat eine Handseife, dann bestehen diese Produkte zum Großteil einfach aus Wasser. Ja? So, und das Faszinierende in dieser ganzen Industrie ist, eigentlich haben wir alle Wasser zu Hause. Ne? Sogar ehrlich gesagt ziemlich sauber, besser als in Europa. Und dann haben wir uns aber einfach nur die Frage gestellt, okay, warum transportieren wir eigentlich Tonnen an Wasser in LKWs von diesen Firmen in die Drogeriemärkte und nach Hause, in Trucks durchs Land, damit wir dann sozusagen Einwegplastik mit Großteil Wasser drin kaufen. Ja, ich meine, das macht bei Trinkflaschen schon gar keinen Sinn, aber das macht in dieser Industrie auch nur wenig Sinn. Und was das perfide einfach dann ist, wenn man dann das Duschgel aufgebraucht hat, das Putzmittel aufgebraucht hat und man schmeißt dann die Plastikflasche weg, was viele gar nicht fest merken ist, man schmeißt eigentlich ein perfekt funktionierendes Produkt in Müll. Ne? Also diese Flasche, die hält potenziell noch Jahrzehnte, der Sprühkopf, den könnte man ewig wenden. Und wenn man sich dieses Objekt das nächste Mal, wenn man es in Müll schmeißt, mal anguckt, eigentlich top in Schuss, schmeißt man weg, um wieder eigentlich Wasser zu kaufen an der nächsten Plastikflasche. So, und wir haben halt dann ein Produkt entwickelt, einen kleinen Tab, der ist dann so wie so eine Brausetablette oder ein Pulver. Und dann kauft man sich einfach einmal eine schöne Flasche. Und wenn die leer ist, dann nimmt man einfach Wasser aus dem Wasserhahn, tut den Tab rein, der löst sich dann aus wie eine Brausetablette oder das Pulver und dann mischt man sich das Putzmittel oder das Duschgel einfach zu Hause selber an und spart damit nicht nur den ganzen Transport von dem Wasser, sondern auch jedes Mal eine Plastikflasche. Und genau, und mit dem Thema versuchen wir sozusagen einfach gleich mehrere Nachhaltigkeitsprobleme zu tackeln und haben 2020 damit gestartet und sind jetzt nach circa 2,5 Jahren aktuell hier in München so 150 Mitarbeiter. Ja, wie du es gerade gesagt hast, spielen da irgendwie als kleiner Rookie in der Industrie voller Giganten. Aber bis jetzt scheint es gut anzukommen, was ja auch ein ganz gutes Signal für uns als Menschheit ist, dass die Menschen bereit sind, ihr Nutzerverhalten anzupassen, wenn es dazu beiträgt, dass wir vielleicht, was unsere Klimabilanz angeht oder unseren Plastikkonsum angeht, eine Verbesserung beizuführen.
Ich weiß nicht, ob du schon über Umsatzzahlen sprechen kannst, aber du hast ja schon Köpfe genannt und ich weiß, dass ihr ein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell habt, aber ich kann euch auch über Plattformen und ich kann euch auch im Handel finden. Ne? Und die Produkte, wenn ich es richtig gesehen habe, sind so Körperpflege, Waschen, Putzen, Spülen, ne? Also alles, was man so in dieser Warengruppe so braucht. Ich habe gerade so überlegt, dein Beispiel mit der Flasche, kann ich total gut nachvollziehen. Ich kann auch übrigens diese Frage, auch ein paar Kinder, die ich kann die Frage auch total gut nachvollziehen. Die Frage, in dem Moment, wo man sich nicht mehr durch Nichtwissen wegducken kann, was denn eigentlich der eigene Beitrag ist, entweder durch aktives Vermeiden, aber auch durch Unterlassung wäre auch ein Thema. Okay, aber das kann ich also total gut nachvollziehen. Diese Flasche, ist das nicht auch ein Relikt aus der Welt, die ja heute immer noch existiert, dass ich am Point of Sale eine Entscheidung treffe. Und vermutlich ist auch meine Preisbereitschaft, unterstelle ich jetzt mal für ein Shampoo, keine Ahnung, was kostet ein Shampoo, 3 Euro etwas im mittleren Bereich auszugeben versus ein Tab, oder? Ist das nicht auch so eine Entstehungsgeschichte von FMCG, dass Verpackung ein großer Teil der Kaufentscheidung ist?
Ja, hundertprozentig. Da sprichst du auch eines der größten Herausforderungen an von solchen Produkten. Ne? Also das siehst du komplett richtig, dass du über die Größe nicht nur natürlich einen Werttreiber hast, also dass die Leute sagen, oh wow, da kriege ich was Großes zu einem kleinen Preis, sondern was da auch noch mit reinspielt, gerade wenn du den Handel adressierst, ist, durch Größe generierst du Sichtbarkeit im Regal. Ne? Also du schaffst dir sozusagen Markenpräsenz. Genau, da spielen viele, viele Dynamiken noch rein, die gerade solche den Erfolg solcher Innovationen erschweren. Und deswegen ist es ja eigentlich umso wichtiger, dass die Menschen so ein bisschen durch Aufklärung das Bewusstsein steigern und dann vielleicht, also das wäre der Wunsch, irgendwann in dieses Regal gucken und dann sehen, was es eigentlich ist. Tonnen von Plastikmüll mit Wasser und sich überlegen, muss das jetzt sein? Ja, und dann vielleicht irgendwie zur Alternative greifen. Aber das erfordert eben, das ist eine der größten Herausforderungen für uns und kriegen auch viel Gegenwehr.
Also das mit der Gegenwehr interessiert mich gleich, bevor wir da hinkommen, ich werde dich später nochmal irgendwer nach Zahlen, Daten, Fakten fragen, die du uns nennen darfst. Für alle, die uns jetzt hören, eure USPs, so wie sie auf eurer Webseite kommuniziert sind, also so hast du es ja auch gesagt, Einwegplastik sparen, CO2 reduzieren, chemische Belastung verringern, das sind vermutlich eure USPs, richtig? Das liest sich ja ganz anders als die USPs der in Anführungsstrichen alten FMCG-Welt, wäscht weißer als weiß. Was für eine Zielgruppe trifft das?
Ja, also man würde jetzt am Anfang erstmal vermuten, dass man sagt, okay, dann adressiert man die Zielgruppe der LOHAs. Ja, also das ist sozusagen dieses Akronym für Lifestyle of Health and Sustainability. Also Menschen, die sich gerade vor allem um das Thema Nachhaltigkeit und Gesundheit mit ihrem Lifestyle zirkeln. Wir haben bei der Positionierung von Everdrop damals uns ganz bewusst trotzdem dazu entschieden, dass wir den Massenmarkt oder den breiten Teil der Bevölkerung adressieren wollen. Warum? Weil, wenn man sich mal anguckt, dass Menschen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen, und da gibt es ja schon eine unfassbar tolle Nachhaltigkeits-Community, ne? Mhm. Die stehen meistens schon ziemlich gut da. Ja? So, und was viele dann einfach machen, ist launchen noch einen Öko-Brand, ja, der auch dann sozusagen diesen typischen Öko-Look hat. Ne? Die haben sehr eigene Designsprache, die sich sozusagen, mit der sich die Konsumenten verstehen, ah, okay, das ist ein Produkt, das ist in meinem Kosmos. Ja. Und wir haben uns aber gedacht, so, okay, das heißt, dann würde man jetzt, wenn man das Produkt auch für diese Community extra gestalten würde und positionieren wollen würde, dann geht man einfach in einen Verdrängungskampf mit Menschen, die schon sehr nachhaltig leben. Und was man auch an Everdrop und an einer Marke sieht, ist, wir haben mit all dem, was wir tun, versuchen wir sozusagen eher das Thema Lifestyle und Massenmarkttauglichkeit zu tackeln, um genau eine Aufgabe zu bewältigen. Und zwar, was wir brauchen als Gesellschaft ist ja, dass wir einen großen Wandel schaffen, ne? Also mit dem großen Teil der Bevölkerung eine Anpassung am Konsum- und Nutzerverhalten. Ne? Und das ist ja sozusagen nicht einmal, okay, getan, fertig, sondern das bedarf ja jede Industrie, jedes Nutzerverhalten. Also in allen Bereichen müssen wir sozusagen konsequent adaptieren, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und das ist ein Prozess. Und wir glauben, dass, und da so sind wir dran gegangen, dass wir eben eher unsere Zeit dafür investieren wollen, wie schaffen wir Leute für Nachhaltigkeit zu begeistern, die das nicht schon jeden Tag machen. Ne? Mhm. Und deswegen sind trotzdem die USPs genauso gewählt, als ob wir LOAS adressieren. Aber alles andere in der Kommunikation wirst du sehen, dass wir eher sehr, sehr massenmarkttauglicher arbeiten als die anderen klassischen Nachhaltigkeitsbrands.
Ja, guter Punkt. Also wenn ich das so für mich übersetze, dann heißt das, du wirst nicht den Frosch, das ist die einzige, die mir einfällt, so im Putzmittelbereich, du wirst nicht den Froschkunden wegnehmen, sondern du wirst den, so wie mich, den unreflektierten Nivea-Konsumenten dazu bringen, dass er Euro-Produkte. Wäre das eine faire Übersetzung?
Also sagen wir es mal so, eine faire Übersetzung, ja. Ich glaube sozusagen, auch wenn ich jetzt unseren Mitbewerber Frosch irgendwie sehe, ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, die sind definitiv in vielen Bereichen deutlich ökologischer unterwegs als die Massenmarktprodukte. Aber auch hier setzen sie ja großenteils auf Plastikverpackung. Ne? Die haben was ganz Tolles geschaffen. Die haben die Initiative Recyclat ins Leben gerufen. Das heißt, die sagen, okay, wenn eine Plastikflasche mal eine Plastikflasche war, dann wird sie wieder eine Plastikflasche und versuchen so, das Plastik im Kreislauf zu halten. Was unser Ansatz aber ist, und was auch wirklich gut ist, ne? Was unser Ansatz ist, warum denn das Plastik im Kreislauf halten, wenn du die Flasche einfach immer wieder verwenden kannst, ne? Wenn man sich die Nachhaltigkeitspyramide anschaut, dann ist ja das Wiederverwenden tendenziell immer noch besser. Das kann man sich auch selbst vorstellen, ne? Wie viel von Plastik wird wirklich recycelt, dann muss es rumtransportiert werden, aufbereitet werden, zerhäckselt werden, wieder aufgeschmolzen werden. Also die ganze Bilanz hinter dem Plastik im Kreislauf halten zu einer Plastikflasche einfach wiederverwenden, ist ja sehr, sehr obvious. Nee, wir würden gerne Menschen dafür sensibilisieren, dass die Massen an Einwegplastik, die wir produzieren, und das ist ganz egal, was sie jetzt im Moment kaufen, zu hinterfragen und sich zu überlegen, hey, gibt es da nicht bessere Alternativen? Und das kann tatsächlich auch der Froschkunde sein, das kann aber auch der Nivea-Kunde sein. Also es sind alle Menschen, die im Moment eigentlich Lust haben, da an den Konsum was anzupassen.
Okay, super. Jetzt zum Wachstum. Ihr macht ein Direct-to-Consumer-Geschäftsmodell. Ich habe es auch gesehen, man kann bei euch auch ein Abo abschließen. Man kann also die ganze Klaviatur vom Schnupperpaket bis zum Abo und zur Einmaltransaktion kann ich bei euch alles machen, also über Plattform. Kannst du uns sagen, wie das Verhältnis zwischen das, was ich Direct-to-Consumer nennen würde und Handelspartnergeschäft ist?
Ja, also in genauen Prozentzahlen nicht, aber ich kann dir sagen, dass also der Großteil und also wirklich der allergrößte Teil ist Direct to Consumer.
Okay. Das heißt, das überlasst es dem
Kunden. Obwohl wir eigentlich schon.
Ja.
Genau, also wir überlassen es dem Kunden, wo er uns kaufen möchte. Also wir sind da tendenziell, haben wir letztes Jahr 2021 angefangen, uns in so eine Omnichannel-Brand zu transformieren. Das ist sozusagen der digitale, die andere Transformation zu deinem Geschäft. Ja, also, und haben gesagt, okay, wir wollen den Kunden da erreichen, wo er am liebsten unterwegs ist. Aber wir kommen natürlich aus dem D2C-Bereich. Das heißt, da haben wir, da sind wir gewachsen. Da haben wir auch, ehrlich gesagt, den Großteil unserer Expertise. Und nach wie vor ist das auch sozusagen so der größte Umsatztreiber in unserem Geschäftsmodell.
Okay, verstehe ich. Ich nehme auch mal an, dass ihr nicht die Markteintrittsstrategie habt, die ein irgendwie ein Multinational Brand hat, der jetzt irgendwie eine Ökolinie platziert. Die können sich vermutlich ja auch nicht nur riesen Mediabudgets, sondern auch Listungsmöglichkeiten erkaufen. Lass mich raten, absolut. Ihr seid ja vermutlich anders vorgegangen. Ne?
Oder ihr ja, total. Also, ja, also wir hatten fairerweise, ne, und das war das, was ich eingangs auch gesagt habe, wir haben ja Everjob als Side-Business gestartet. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben das aus unserem eigenen Geld finanziert, alles vorfinanziert und so weiter und so fort. Das kann man sich vorstellen, dass unsere privaten Hosentaschen-Pockets, Hosentaschen-Öhren natürlich in keinster Weise vergleichbar sind, wenn so ein Multibillion-Dollar-Konzern eine Marke einführt. Ja? Und dann muss man auch sagen, wenn du als neue Marke zum Beispiel so wie jetzt in den Handel reingehen wollen würdest, dann hast du es ja auch wirklich nicht leicht. Ne? Also weil der Handel sagt natürlich so, okay, dich kennt keiner. Ich glaube nicht daran, dass das sich dreht. Das heißt, die Einstiegsbarriere ist auch sehr, sehr groß. Und was wir gemacht haben, ist, wir sind dann einfach über Paid Social und über Social Media und über Digitalkanäle, D2C, in den Markt eingedrungen. Und das war ehrlich gesagt unser Window of Opportunity, weil du kannst dir vorstellen, da war halt einfach keiner von den FMCGs irgendwie unterwegs. Ich glaube, bis wir da waren, hat auch uns jeder irgendwie als Feedback gegeben, David, dieses Putzmittel übers Internet zu verkaufen, ja, oder über Facebook oder Instagram, das wird nicht funktionieren. Und und ich meine, der Vorteil ist halt einfach, wenn du es halt als kleine Organisation machst, dann kannst du es halt einfach ausprobieren. Und von daher war dieser Kanal einfach sehr, sehr lange Zeit, hatten wir den komplett für uns alleine. Jetzt haben wir, glaube ich, irgendwie Stand heute, weiß nicht so, irgendwie nur in Deutschland, glaube ich, 130.000 Follower auf Instagram, was eigentlich total lustig ist, wenn man sich überlegt, dass es sind 130.000 Menschen, die da Putzmittel auf Instagram folgen. Und konnten beweisen, dass es doch funktioniert. Und jetzt mit einer gewissen Markenbekanntheit, die wir uns in der Zeit aufbauen konnten, haben wir natürlich auch ein ganz anderes, ganz andere Gesprächsbereitschaft mit dem Handel, die uns jetzt überall aufgenommen haben und können natürlich jetzt dann da deutlich besser auch in Wettbewerb eingetreten mit den Großen.
Klar. Und ganz nebenbei, ich weiß gar nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, aber ihr habt ja auch eine erwachsene Finanzierungsrunde gemacht. Ne? Also mittlerweile müsst ihr ja zum Glück nicht nur aus eurem eigenen Hustle eure Taschen umdrehen, sondern ihr habt ja namhafte Investoren an Bord über mehrere Runden, die euch die Treue halten und euch auch noch ein bisschen
das trockene Pulver für die
Marktentwicklung bereitstellen.
Das war eigentlich ehrlich gesagt so der größte Schritt für uns, sich dann irgendwann endlich mal ein Gehalt auszahlen zu dürfen und solche Sachen war schon und Mitarbeiter für gewisse Bereiche einstellen zu dürfen. Das war der größte Hebel, ja.
Ja gut, aber das spricht irgendwie dafür, dass ihr wirklich aus einem organischen Bedürfnis entstanden seid und nicht irgendwie eine gecastete Boygroup aus der WHU. Oh Gott, wie gemein, so gehässig. Sieht man das gehässig am Mittwochmittag? Ich möchte mich bei allen Boygroups aus der WHU entschuldigen. Entschuldigung bitten. So, die jetzt wieder ernst, aber organisches Interesse verstehe ich total und dann langsam in die Märkte reinwachsen. Ich finde es auch toll, dass ihr beides macht. Du hast vorhin, also beides Direct to Consumer als auch die Handelspartner bedient. Ich finde das für eine freie Kundenentscheidung ist das sicherlich gut, wenn man beides kann, auch gerade weil man, ihr seid ja nicht alleine auf diesem Markt, gibt ja durchaus noch andere Wettbewerber. Du hast vorhin kurz von Widerständen gesprochen, die ihr bei magst du da ein bisschen uns einen Eindruck geben, was sind das denn für Widerstände, wenn man eigentlich nur Gutes tun möchte?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich will da keine Namen nennen, ne? Aber es gab mal von einem dieser großen Konzerne, hat mich der Cheflobbyist damals dann angesprochen und hat gemeint, David, überleg dir gut, ob du Everjob gründen möchtest. In diesem Sandkasten spielen die großen Jungs. Und wir kriegen also wirklich bis heute, ich will da auch so ganz bewusst jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir kriegen unfassbar viel Gegenwind, gerade im Handel, bei Einkäufern, da wird viel Lobbyarbeit betrieben und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich erstaunlich, was viele uns attestieren wie, hey, ist doch ein gutes Zeichen, ja, die haben euch auf dem Schirm, die versuchen sozusagen dagegen vorzugehen. Und auf der anderen Seite denke ich mir halt einfach immer so, wow, ne, wenn man sich überlegt, wie groß dieser Markt ist, theoretisch eigentlich genug für alle da, gut, das ist immer schief. Brille, die man so naiv am Anfang immer an den Tag legt. Aber bei denen geht es natürlich um Wachstum und Shares und Marketanteile und sowas. Deswegen verstehe ich das schon auch, aber wir waren tatsächlich selbst, also wir wussten, dass das ein Haifischbecken ist, die Industrie, haben uns das aber im Vorfeld nicht so ausgedacht, dass das nicht so intensiv dann auch spürbar wird. Aber gehört wahrscheinlich einfach dazu, ne? Also ja auch.
Ja, aber genau, aber ich finde einen guten Punkt, wenn man auf, ich habe gerade überlegt, ob ich die großen Jungs im Sandkasten, ob ich die jetzt auf einer Trendkurve nach vorne geguckt, ob ich die jetzt beneiden oder bemitleiden soll. Bin mir nicht sicher, aber vielleicht kannst du mir helfen. Der Markt ist ja, der ist groß, der war auch in der Vergangenheit sehr, sehr profitabel. Gibt es jetzt zwei Tendenzen, die jetzt, glaube ich, nicht für die, in diesem Bild ist ja viel drin, ne? Die großen Jungs im Sandkasten. Aber zwei Dinge, die mir so spontan auffallen, gibt bestimmt noch viel mehr, die jetzt nicht für die großen Jungs im Sandkasten sprechen. Das eine ist das euer Kernthema Nachhaltigkeit, das andere ist aber auch Digitalisierung des Handels und die damit einhergehenden Listungsvoraussetzungen, die sich natürlich dann auch nach und nach drehen. Ne? Also ich unterstelle mal, dass der normale deutsche Flächenhändler in der Vergangenheit noch andere, der führt Jahreslistungsgespräche, der guckt auf ganz andere Sachen als jetzt eine Plattform oder so, wie die Konsumenten sich entscheiden bei euch Direct Consumer. Das andere ist, die haben doch auch großen Druck. Es ist ja nicht nur Marke gegen Marke, es ist ja auch Marke gegen Handelsmarke oder die Eigenmarke der Distribution, also der Händler. Ist das für euch auch eine Gefahr oder ist es leichter, ein 0815 Shampoo durch eine Eigenmarke zu ersetzen, als ein Nachhaltigkeitskonzept ernsthaft nachzubauen?
Nee. Also tatsächlich, ich glaube, den Druck, den kriegen alle ab, ne? Und das ist ja auch, also ich glaube, gibt ja auch schon Drogeristen, die Tabs zum Beispiel ins Angebot genommen haben, relativ schnell. Die haben natürlich die Kundenbeziehungen, die können mit ihren Eigenmarken mit relativ wenig bis gar kein Marketing einfach auf sozusagen auf den Marketing-Effekten und den Pull der Marken irgendwie mitsurfen. Deswegen, ich glaube, den Druck kriegt jeder zu spüren. Würde ich uns gar nicht davon ausschließen. Und ich glaube auch gerade zuletzt, ich habe das vor kurzem wieder ein paar Studien gesehen, das habe ich einfach im Moment aufgrund der Unsicherheit und das, was sich gerade so auch an Rezession, Inflation abzeichnet und bewegt, viele Kunden einfach deutlich preissensibler werden und genau diese Bewegung stattfindet. Also dass die zu Eigenmarken, Discountmarken abwandern. Also von daher ist das was, glaube ich, das jeden Markenhersteller tangiert, auch uns, auch wenn wir gerade erst ganz am Anfang stehen, aber definitiv. Sind am Ende natürlich die ganzen normalen Dynamiken, die jeder Markt mit sich mitbringt, ne? Angebot, Nachfrage, Preis. Da wird es immer welche geben, die sozusagen versuchen, Preisführerschaft durch aggressive Preisführerschaft mit zu profitieren. Von daher, glaube ich, ein ganz normales Phänomen, aber den Druck kriegen alle ab. Ja, ganz
sicher. Was jetzt noch keiner richtig gelöst hat, also du kennst dich da dramatisch besser aus, also ich kenne mich da gar nicht aus, ist wirklich ein echtes, nachhaltiges, also im wirtschaftlich nachhaltiges Direct-to-Consumer-Geschäft aufzubauen. Das war früher, wurde auch viel, wie du schon gesagt hast, viel Gewicht für wenig verhältnismäßig Wert dann transportiert und die Warenkörbe, sehr schwer ein Mono-Warenkorb jetzt nur mit Racket-Band-Gießer oder Henkel-Produkten unterstelle ich mal zu machen. Ja. Seid ihr da besser aufgestellt und ist das wirklich verteidigbar? Also was ich euch jetzt nicht wünschen würde, ist, dass ihr diesen Markt entwickelt, drei Jahre lang und irgendwann das im Mainstream angekommen ist und dann im Grunde diejenigen, die Distribution haben, eine Eigenmarke bauen oder nachbauen und diejenigen, die auf der Plattform stattfinden, halt ein Direct-to-Consumer-Produkt für noch weniger Marge irgendwie kaufen. Wie sichert ihr euch dagegen ab?
Ich glaube, dagegen kann man sich gar nicht absichern, weil das ist tatsächlich wahrscheinlich so die Dynamik, die es ja in jeder Industrie gibt. Ne? Und von daher, und ich glaube auch, das hat ja auch ganz oft einfach seine Daseinsberechtigung. Ich glaube, das muss man ja auch fairerweise sagen. Was da natürlich dem gegenüber steht, wo wir viel investieren, ist natürlich das Thema Marke. Also ich glaube, wie jeder Markenhersteller ist es schon so, dass du über das Thema Marke viel Vertrauen und Loyalität bekommst, die andere vielleicht an der Stelle dann nur über den Preis nicht bekommen. Anderes Thema bei uns ist sozusagen, das ist einer der größten Schritte, die wir jetzt sozusagen auch mit der kurz vor der letzten Finanzierungsrunde angegangen sind. Das, was uns jetzt gerade umtreibt, ist natürlich das Thema, du musst dir vorstellen, in den letzten Jahrzehnten haben die großen Hersteller, es gibt ein Institut, Stiftung Warentest, kennen wir alle, wurde eigentlich hauptsächlich dahingehend optimiert, wie kriege ich sozusagen ein Reinigungsprodukt, egal welcher Art, noch leistungsstärker. Ne? Und da wird, wenn es um Putzmittel angeht oder sowas, da wird nach Wischen optimiert. Ne? Also da hast du ein Flat und dann wird da halt einfach mit einem Roboter drüber gewischt und du schaust, wie viel Wische brauche ich sozusagen, um wegzubekommen und sowas. Und was natürlich passiert ist, wenn das dein Kompass ist, dann versuchen die Leute immer aggressiver da drin zu werden und sowas. Und wonach wir aber reichlich wenig optimiert haben, ist das Thema Nachhaltigkeit. So, was ganz oft mit dem Thema Nachhaltigkeit auch im Konflikt steht, ist ja, ja okay, reinigt das dann noch stark genug? Und was wir sozusagen versuchen, und ich glaube, vielleicht hilft uns das an der Stelle auch, das wird sich dann on the long term zeigen, wir behandeln eigentlich unsere Produkte im Grunde wie Software. Ja, das heißt, also wir haben die direkte Kundenbeziehung, wir kriegen das schöne Feedback, aber auch das nicht so schöne Feedback. Und gerade das nicht so schöne Feedback ist extrem wertvoll. Ja? Und das fließt permanent sozusagen in die Produktentwicklung und Produktadoption rein. Jetzt muss man sich vorstellen, bei den Putzmittel-Tabs sind wir jetzt aktuell schon in der vierten Generation. Ja? Also nur damit man so sieht, welche Geschwindigkeit dort sozusagen Verbesserungen herbeigeführt werden. Weil diese ganze Kategorie Pulver, Tab und Co., die ist noch relativ neu. Jetzt haben wir letztes Jahr angefangen, weil diese Iterationsschritte, wenn man sozusagen auf externe Dienstleister abhängig ist, einfach wahnsinnig langsam gehen. Ne? Also kann man sich ja vorstellen, wenn dann so Everdrop ist, jetzt kein Henkel, kein Julia, also nicht der Big Corporate, dann waren wir gefühlt schon schnell, aber für unseren Geschmack einfach noch nicht schnell genug, wie wir gerne sein wollen würden, haben jetzt letztes Jahr ein eigenes Labor aufgebaut, ein eigenes R&D-Team geholt, der Chef von dem zweitgrößten Lohnhersteller und Entwicklungshersteller in Europa ist jetzt der Head of R&D von Everdrop und es ist ein Expertenteam, die einen einzigen Auftrag haben, dass wir diesen Sweet Spot zwischen Nachhaltigkeit und die gucken sich alles an, von Aquatoxizität, biologische Abbaubarkeit etc., Inhaltsstoffe, zu dem Thema Effektivität gemeistert wird. Ja? Und und da wirklich sozusagen Benchmark zu sein, dass du sagst, okay, ich habe das Beste sozusagen aus dem Aspekt Nachhaltigkeit in meinem Produkt, aber ich bin gleichzeitig extrem leistungsfähig. Und und ich glaube, das ist, wo wir uns wahrscheinlich eine Qualitätsführerschaft aufbauen. Und dann kann man am Ende hoffen, dass so die Summe aller Teilchen, starke Marke, starke Qualitätsführerschaft, Marketing und Operations Excellence und sowas dazu führen, dass man sich trotzdem gegen solche Effekte als erfolgreicher Player durchsetzen kann.
Richtig gutes Beispiel, finde ich. Also auch gerade wie, also die Zusammenhänge zwischen Produktinnovation und Marktanteile durch Kundengewinnung und Bindung, das ist ja das eine, aber diese USPs mit Nachhaltigkeits-, also Umweltnachhaltigkeitsaspekten auszuloten, abzuwägen, ist, finde ich, eine total einleuchtende.
Ist total toll, hat aber auch ein paar Nachteile, weil ganz viele Leute, denen fehlt das Verständnis. Ne? Also wenn wir da teilweise über die ganzen Attribute, über die wir hier intern diskutieren, hoch und runter, da ist es dann schon so, Teil davon sind starke USPs, die wir aus Überzeugung machen. Aber wenn wir die kommunizieren würden, würden wir den Verbraucher gänzlich verlieren. Ja? Weil einfach so fachspezifisch, weil ich meine, wer beschäftigt sich schon mit Aquatoxizität, Toxizität, keine Ahnung, ich habe manchmal schon das Gefühl, wir haben unser Waschmittel, hat was, das hat noch keiner in Deutschland. Ja? Also wir individualisieren das Waschmittel abhängig von der Wasserhärte. Ja? Und alleine nur, wenn du das machst, kannst du bis zu 50% der Tenside vermeiden. Ja? Das hat vielerlei Vorteile, weil die Tenside müssen nicht hergestellt werden. Das ist ein Riesenproblem. Und sie landen aber auch nicht im Abwasser. Und die Waschmaschine ist einfach der größte Chemieeintrag im Haushalt. Also es gibt nichts, womit du so viel Chemie ins Abwasser schleust wie, genau. So, und dieses ganze Wasserhärtekonzept und wie die Individualisierung von Wasserhärte und waschaktiven Substanzen funktioniert, dass du dann dein Waschmittel kriegst und damit eigentlich umweltschonender unterwegs bist als mit einem standardisierten Waschmittel, da schalten die meisten schon aus. So, die aber denken sich, ja gut, Everdrop kann das schon was.
Ja, aber das ist doch cool. Ich meine, das gibt's ja bei vielen individualisierten oder teilindividualisierten Produkten, dass einfach der Hook einfach besser ist als die Bereitschaft, sich jetzt täglich damit auseinanderzusetzen. Das verstehe ich schon.
Absolut.
Aber das ist ein Produkt, das funktioniert vor allen Dingen eben, also das ist ja ein super CRM-Produkt für den Direct-to-Consumer-Teil, oder? Wenn du einmal irgendwie meine Postleitzahl kennst und ich sage dir, okay, du schickst mir jetzt mein Waschmittel, also das spricht ja selbst mich an, du schickst mir mein Waschmittel, was für meine Postleitzahl passend ist.
Ganz genau.
Okay, das verstehe. Also das, so schwer ist das nicht zu verstehen. Das finde ich super. Klasse. Ja, sag mir nochmal ganz kurz, bevor ich mich jetzt wirklich jetzt rein von eurer Produktinnovation und der Nachhaltigkeit, die damit verbunden ist, dass ich mich da hinreißen lasse. Also interessant wird, das könnte ich vielleicht am Ende, wenn wir noch Zeit haben, inwiefern eigentlich so in dem Moment, wo ich eine, das wäre nett, das kannst du für die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie machen, wenn du ihn spontan zur Hand hast. Ja, aber überall, wo Verhaltensveränderung notwendig ist, steht das ja oft entweder am Anfang mit einer Conversion-Hürde. Also die Leute wollen ja gerne immer das Gleiche wiederholt machen. Aber auf der anderen Seite ist es dann natürlich auch, wenn ich mich einmal auf ein neues Verhalten eingestellt habe, ist es ja natürlich dann auch ein super Bindungsinstrument. Sag mir nochmal kurz, bevor wir über die CRM-Erfahrung zu sprechen kommen, wie du eigentlich dein Marktanteil aufbaust im Direct-to-Consumer. Du hast schon gesagt, du hast, ich unterstelle mal, nahezu organisch irgendwie eine sechsstellige Anzahl an Instagram-Followern gekriegt, aber das ist vermutlich nicht alles. Magst du mir kurz sagen, wie so dein Media-Mix, Kanal-Mix aussieht, um Neukundengewinnung zu machen?
Klar. Also ich meine, bei uns ist jetzt auch relativ, ich würde sagen, der ist relativ klassisch. Also wir spielen eigentlich, es gibt kaum Kanäle, im klassischen digitalen Mix, die wir nicht bespielen. Mhm. Wobei man schon herausarbeiten kann, dass der Großteil vor allem Kanäle sind wie Paid Social. Mhm. Warum? Weil alle unsere Produkte sind irgendwie erklärungsbedürftig. Ja? Also du musst erstmal verstehen, okay, wie funktioniert denn das jetzt mit dem Wassertab oder mit dem Pulver oder Wasserhärtekonzept, dass das Waschmittel individualisiert wird oder wie ihr packt Bakterien in euer Kloreiniger, der dann den Schmutz von alleine weiter verdrängt und so. Das heißt also, jedes dieser Produkte musst du erstmal verstehen, warum und was es so eigentlich so besonders macht. Und deswegen sind die Kanäle für uns natürlich dominierend, weil wir den größten Aufklärungsteil darüber leisten können. Und klar, dann sind wir natürlich noch irgendwie so im Lower Funnel, was dann irgendwie so Search und solche Sachen angeht. Was wir schon auch merken, ist gerade, es ist jetzt kein Search-Game, weil das kennst du sicherlich von dir selber. Ja. Wie oft suchst du Spülmaschinentabs bei Google? Ja, das machst du einfach nicht so oft.
Das ist in der ganzen FMCG-Welt so, ne? Dass im Grunde Bedarfsweckung dramatisch wichtiger ist, als eh schon da von der Nachfrage nochmal so durch Search umzugehen.
Genau. Okay. Nee, genau. Und von daher, das ist sozusagen so der ganze Media-Mix, was wir natürlich jetzt im Rahmen der Omni-Channel-Strategie, also das heißt, wie vorhin schon angeteased, haben wir 2021 die ersten Tests gefahren, mit ein paar Partnern, Rossmann, Natura, als Bio-Supermarkt und Edeka Südwest, zu gucken, funktionieren unsere Produkte auch im Retail? Das ist nicht immer klar, weil nur wenn es was im D2C funktioniert, heißt es nicht, dass es auch im Regal funktioniert. Mhm. Haben dort ein Jahr lang Erfahrung gesammelt, haben da auch ein Jahr lang jetzt erstmal Erfahrung sammeln müssen intern, weil dann, das ist ja auch so dein Thema Transformation. Das heißt es auch rückwärts, wenn du auf einmal ein Omnichannel-Brand wirst, dann musst du auf einmal deine gesamte Organisation umbauen. Ja, also es ist sozusagen was ganz anderes, als eine D2C-Company zu führen, und du hast, und es betrifft wirklich jedes Department, ja, also von Customer Support über Sales, über Produkt, Operations, Marketing. Also es gibt kein einziges Department, was nicht davon betroffen ist, dass du auf einmal auch im stationären Handel vertreten bist. Das heißt, wir mussten einmal die Erfahrung sammeln, wie verhält sich das Produkt im Regal. Dann, wie verhalten wir uns als Operations, also als Organisation, wie müssen wir unsere Prozesse anpassen? Und dann natürlich auch, gibt's ja auch so Kleinigkeiten, die finde ich immer dann ganz lustig, nach was wir natürlich dann gucken, ist dann sozusagen so OTIF, heißt es dann On Time and Full. Die Händler haben da, gerade wenn du dann bei den Großen mitspielst, einfach wahnsinnig strenge Auflagen an deine Operations und so weiter und so fort. Und dann fangen auf einmal so ganz neue KPIs an zu wirken in einer Organisation. Und das musst du erstmal abbilden, ja, gerade so als junge Organisation, die wie gesagt, wir sind ja erst seit noch nicht mal 3 Jahren irgendwie auf dem Markt, und dann auf einmal schon so einen Prozess durchlaufen mit den Finanzierungsrunden. Gleichzeitig internationalisieren wir, und genau, und das war für uns eine der größten Herausforderungen, und dadurch hat sich auch ein bisschen der Marketing-Mix angepasst, dass wir natürlich geguckt haben, okay, wenn wir jetzt nochmal andere Dynamiken haben, dass wir am Regal funktionieren müssen, haben wir natürlich uns Channels angeschaut, wie TV, Out-of-Home, Promotions, und müssen dann auch tatsächlich einfach Marketing und Marketing-KPIs nochmal neu lernen, ja, und Channel-Expertise lernen, und ich würde vorstellen, also ich glaube, das ist sozusagen so, was den Marketing-Mix angeht, wie er sich auch zuletzt verändert hat. Also, dass auch viel mehr Mass-Market- oder Brand-Awareness-Channels dazugekommen sind. Genau, das ist so, dass wie wir die Marke aufgebaut haben.
Mass-Market, Brand-Awareness, das klingt ja so auch nach Out-of-Home, nach TV.
Ganz genau.
Okay.
Genau.
Weil ich die Frage schon am Anfang stellen wollte, sagen wir nochmal, in welcher Umsatz- oder Spending-Größenordnung seid ihr denn unterwegs? Sag doch mal.
Also sagen wir es mal so, wir reden grundsätzlich nicht über Zahlen, aber ich glaube, wenn man so ein Spektrum achtstellig und ob du uns jetzt wieder in der Mitte oben oder unten anordnest, das, über das ich jetzt mit der Fantasie.
Ich wollte nur sagen, nicht, dass jetzt irgendwie die geneigte Zuhörerinnen und Zuhörer dann irgendwie denken, Gott, die sind jetzt wirklich so startupig, dass es einfach keine Rolle spielt. Ihr seid ja ihr habt eine dreistellig Köpfe, die ihr bezahlt.
Ja.
Und ihr seid ein Player auf mehreren Kanälen. Macht ihr eigentlich nur Deutschland oder macht ihr noch andere Märkte?
Nee, genau. Wir haben mit Deutschland und Österreich sind wir gestartet und dann haben wir sukzessive drei weitere Länder aufgegleist. Das ist erst Schweiz gewesen. Logischerweise hat man die geringste Sprachbarriere. Und dann Italien und Frankreich im Moment. Wollten auch schon UK machen, aber der Brexit macht's ja gerade ein bisschen, macht ja gerade das ganze Thema Operations ein bisschen komplexer und mit mehr Unsicherheiten behaftet. Genau, und das sind die fünf Länder, wo wir im Moment aktiv sind, und andere gucken wir an und evaluieren gerade immer noch, wann wir welche Chronologie wo noch hingehen.
Also ich habe verstanden, so alles, was Storytelling, also alles, was Upper Funnel Marketing ist, bis zur höchsten Stufe, das der Brand und den Awareness-Faktoren. Wie sieht es denn auf der CRM-Seite aus? Du hast, also gerade wenn du der Traum eines jeden Direct-to-Consumer-Geschäftsmodells ist ja, dass das Folgekaufverhalten danach mit möglichst wenig Kosten in Verbindung steht. Habt ihr diesen Traum wahrgemacht?
Also, wenn du CRM meinst, dann würde ich sagen, also wenn du meinst, ob CRM bei uns funktioniert, ja, total. Die Kategorie per se bringt ja eh schon mit, das wissen ja auch alle, wenn du kaufst dir so ein Waschmittel nicht einfach irgendwie einmal, sondern in der Regel entscheidest du dich halt für ein Produkt, und dann zeichnet sich diese Kategorie von einer sehr hohen Loyalität aus. Also das ist was, was, glaube ich, man auch ganz einfach an sich selber beobachten kann. Einmal habe ich mich für ein Waschmittel entschieden, dann greife ich sehr wahrscheinlich immer wieder dahin, genau das gleiche mit Spülmaschinentabs oder Spüli oder Duschgel. Das ist einfach, die Wechselbereitschaft ist zwar vorhanden, aber sie ist meistens nicht sehr groß. So, und folglich hat das CRM-Team, ich will es nicht sagen, bei uns leicht, ja, aber natürlich, wenn sich die Leute einmal für Everdrop entscheiden, dann merken wir schon, dass die extrem loyal sind, und was auch sehr schön ist, sich einfach für den Rest der Produktfamilie sukzessive öffnen. Und das wäre natürlich so der Traum, wenn wir sozusagen einfach mehr und mehr, wir haben irgendwann am Anfang dieses Bild aufgemalt. Vielleicht kennst du das zu Hause auch, wenn du mal deinen Putzschrank aufmachst, dann siehst du ja zwei Faktoren. Auf der einen Seite siehst du
Unordnung.
Ich sehe jetzt okay, dann siehst du drei Faktoren. Stimmt. Ja, okay, ist übrigens auch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Faktor. Genau, du siehst Unordnung, du siehst Plastik ohne Ende.
Ja, stimmt.
Und meistens, on top zu diesem ganzen Plastik, ist es auch noch eine echt ästhetische Folter. Also, das sieht wirklich aus wie Kraut und Rüben. Ne? So, und voll. So, also hässlich, Plastik, Unordnung. Und wir können das alles drei lösen. Also es sieht dann einfach schöner aus, du hast nur noch so kleine Tabs, da steht nicht irgendwie so viel Gewusel, die Flaschen sehen toll aus. Von daher, glaube ich, wenn du das einmal erlebt hast und einmal sozusagen für dich zu Hause, wir kriegen auch Leute, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir mittelfristig auch die Putzschränke obsolet machen, weil wir ganz viel Feedback bekommen, hey, endlich muss ich die Flasche nicht mehr verstauen, sondern ich habe den Küchenreiniger einfach neben dem Herd stehen, weil die Flasche so hübsch ist. Und dann ziehe ich den einfach raus, sprühe kurz drauf, stelle ihn wieder hin und kann wischen. Ich meine, obvious, ne? Also dann, wenn auch unsere Waschmittelboxen sehen ja auch toll aus. Die stehen auch ganz oft eher so ein bisschen fast schon als Designobjekt irgendwo mit dem schönen Holzdosierer und sowas. Das heißt, also wir tun natürlich viel dafür, dass wir diese Industrie auch mit einem gewissen Lifestyle ausstatten. Und das führt dazu, ja, das hatte ich eine ganz neue Vision, die ich, glaube ich, jetzt gerade erst hier in deinem Podcast entwickelt habe. Wir machen den Putzschrank obsolet.
Ja, das kann man auch rechnen, ne? Ich meine, du lebst jetzt in München, da ist der durchschnittliche Quadratmeter Mietpreis irgendwie 20 Euro. Das heißt, du kannst
pro Monat
du kannst schon allein, wenn du einen halben Quadratmeter obsolet machst, kannst du 10 Euro reinvestieren in gescheite Sachen okay. durch die optimale Nutzung deines Putzschranks. Verstehe
ich. Erik. Neues Geschäftsmodell aufgemacht.
Ja, also ich verstehe, dass die Warengruppe selbst eine hohe Nutzungstreue hat, dass man nicht so schnell wechselt.
Ja. Und dass du auch interessanterweise durch die Geschichte auch eine hohe Bereitschaft hast, weitere Produktkategorien auszuprobieren. Und damit hast du eigentlich sozusagen zwei Treiber.
Entschuldigung, aber genau. das ist doch vermutlich, weil meine Erfahrung ist, dass die Beobachtung ist, dass Beauty und wie nennt man die andere Gruppe, also was Putz und Wäsch.
Körperpflege und Haushaltsreinigung,
ja. Genau, dass das zwar bei den in den Holdings zusammengeht, aber dass die Brands dann doch meistens fast immer ganz, ganz getrennt geführt werden.
Oder? Das ist sehr richtig. Also das ist auch was uns aufgefallen ist, was scheinbar besonders ist. Wir haben auch ein paar Business Angels, die haben mal bei Procter & Gamble gearbeitet und da haben sie uns auch gesagt, hey, die alte P&G-Lehre ist eigentlich sozusagen, du baust eine Marke für eine Kategorie auf. Ne? Also entweder du bist ein Waschmittel und dann bist du ein Waschmittel-Buster, machst aber nicht noch Spülmaschinentabs. Also dass der weiße Riese jetzt auch noch Spülmaschinentabs anbietet, sozusagen geht bei dem Nutzer nicht in den Kopf rein. Ne? Macht ja auch irgendwie Sinn. Wir sind natürlich am Anfang ein bisschen naiver rangegangen, haben einfach gesagt, so nehmen, warum nicht, ja, und haben das dann einfach mal rausgebracht und funktioniert trotzdem. Die Frage, die man natürlich trotzdem auch wir natürlich hoch und runter diskutieren, ist, wie weit kannst du eine Marke dehnen, in welche Kategorien kannst du noch reingehen, wie weit nicht und sowas. Jetzt haben natürlich auch die Körperpflege bei uns viel mit Reinigung zu tun, Körperreinigung und sowas. Das heißt also, der verbindenden Attribute, Nachhaltigkeit, Design und im weitesten Sinne auch ein bisschen Reinigung, tragen das schon, glaube ich, sind das schon zuträglich. Aber wahrscheinlich wird es auch eine Grenze haben. Wobei auch Apple bringt jetzt ein Auto raus, ne? Also who knows?
Stimmt. Wenn man sich an Apple orientiert, ist klar. Sonst, aber es haben auch viele noch nicht so, viele haben auch eine Marke, die nicht so stark ist wie Apple. Aber
das stimmt, ja.
Verstehe ich. Aber okay, ich verstehe, dass das Dach des nachhaltigen Ansatzes und des glaubwürdigen nachhaltigen Ansatzes, dass das trägt. Wenn ich es raten müsste, würde ich sagen, in 5 bis 10 Jahren habt ihr auch dedizierte Marken für jede Subwarengruppe. Aber hey, ich bin ja nicht der Experte hier, aber aus einer Konsumentensicht würde ich das so sagen.
Kann sein, ja.
Mit Blick auf die Zeit, ich hätte noch 100 Fragen an dich, aber vielleicht müssen wir das einfach mal fortsetzen. Sag mir nochmal, die Menschen, die bei euch arbeiten, ich höre immer wieder, wir haben ja hier in dem Podcast jetzt auch ganz bewusst öfter Nachhaltigkeitsthemen drin, nicht oft genug, aber öfter, dass sie sagen, es ist viel, für uns ist es einfacher, hochmotivierte, gut qualifizierte Menschen zu kriegen, weil wir auch diesen Purpose vermitteln können. Das fand ich, als ich früher immer so Purpose gehört habe, habe ich immer die Augen verdreht. Mittlerweile glaube ich das. Stimmt das? Also ist es einfacher, also wenn du nachher, kriegst du den Data Scientisten oder Scientistin besser, weil du einfach keine fiesen Produkte verkaufst, sondern richtig gute, weil du Marketing sinnvoll machst?
Das ist ich glaube, grundsätzlich kann man das bejahen, hängt natürlich auch immer so ein bisschen von der Kategorie ab. Jetzt gerade, es gibt natürlich Kategorien, jetzt hast du gerade hoch Data Scientists, unsere Tech-Leute und so weiter und so fort. Also wir merken schon eine unterschiedlich starke Ausprägung, wie idealisiert manche reinkommen, abhängig natürlich so ein bisschen auch von Berufsfeld, das schon. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, da gibt es auch gerade ein ganz tolles Buch, was man an der Stelle empfehlen kann. Der Richard David Brecht hat das irgendwie gerade Freiheit für alle, ein Buch zum Thema Arbeit. Da beschreibt er auch eigentlich ganz schön, in welchem Wandel wir gerade stehen. Ne? Weg von der Arbeitergesellschaft hin zu einer Sinngesellschaft. Also in einer Zeit, wo wahrscheinlich mehr und mehr Arbeitsplätze auch obsolet werden, wir durch Maschinen und Algorithmen ersetzt werden und wir dann vielleicht auch nicht mehr so viel aus reiner Existenzbewältigung arbeiten müssen. Und die Frage kommt jetzt schon immer wieder auf. Ne? Ich will einen Job, mit dem ich mich identifizieren kann, wo ich weiß, dass das, was ich mache, Sinn hat und sowas. Deswegen, also das würde ich auf einer Makroebene komplett unterstreichen, definitiv. Ich glaube, dazu kommt wahrscheinlich auch, dass du es als Startup wahrscheinlich auch oft leichter hast, weil einfach jüngeres Umfeld, keine Ahnung, alles irgendwie so agiler, dynamischer, positiver. Also ich habe auch das Gefühl, dass das natürlich so in unserer Zeit gerade Startups eine gewisse Sexiness haben. Aber ich glaube schon auch, dass du als Firma einfach die Sinnfrage beantworten musst, sonst hast du irgendwie mittelfristig ein Problem, ne? Weil immer weniger Leute einfach nur sozusagen das Arbeiten willen arbeiten, sondern sie wollen sich schon mit ihrem Beruf identifizieren und sie wollen schon wissen, warum sie es tun, wofür sie es tun und wollen sozusagen innerlich damit mit ihrem Selbstbild irgendwie zusammenbringen. Mhm. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Treiber dafür ist, warum wir so hochmotivierte und positive Menschen bei uns in der Company haben dürfen. Ne?
Cool. Mit Blick auf die Zeit, lieber David, meine Abschlussfrage. Was ist dein größtes, noch nicht begonnenes Projekt? Kannst du persönlich, kannst du beruflich sagen, kannst du ganz frei raushauen? Hauptsache, es ist wichtig und noch nicht begonnen.
Ah, okay. Lustigerweise, in dem Skript hattest du noch stehen, noch nicht begonnen oder noch nicht abgeschlossen. Ich hatte mich jetzt auch noch nicht abgeschlossen.
Das ist falsch. Ja, klar.
Noch nicht abgeschlossen ist definitiv dieses ganze Thema Transformation zu einer Omnichannel-Welt. Ich glaube, das ist was, was uns am allermeisten gerade im Moment bewegt, top of mind. Weil, wie vorhin schon angedeutet, das stellt auf einmal alle deine KPIs, alle deine Strukturen, alle deine Prozesse auf den Kopf und wir sind da jeden Tag weiter am Lernen. Noch nicht begonnen, müsste ich mal aus dem Stegreif überlegen, aber wir haben eigentlich fast alle begonnen. Also vielleicht fühlen sich ganz viele Menschen in deinem Podcast davon abgeholt, also ein Thema, was ich gerade begonnen habe, noch intensiver zu tackeln, als wir es früher gemacht haben, ist das Thema Meetings. Also ich finde es natürlich, seitdem wir so in so einer Hybridgesellschaft leben mit Homeoffice und Büroanwesenheit, koordinieren wir uns ja alle noch über Google Meet. Und das führt dazu, dass, und gibt's glaube ich auch schon erste Studien dazu, dass natürlich die Meetingzeit massiv angestiegen ist. Ja? Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dich mal beobachtest. Also, mein Kalender ist wirklich manchmal so gefühlt einfach ein reiner Terminteppich. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das macht mit deinem Gehirn so was Ähnliches wie Binge-Watching. Ja? Mhm. Also dass du sozusagen so völlig geredert irgendwie aus diesen Terminen rausgehst. Und ich glaube, wir tun uns damit ein großes Problem im Arbeitsumfeld an, ist, dass wir sozusagen viel Energie und Disziplin brauchen, uns sozusagen wieder in so einen Schaffensprozess also reinzubringen, von einfach nur vom Mindset und von einer Konzentration und wie du Sachen angehst. Also nicht mehr einfach nur sozusagen reaktiv in Meetings sein oder mal moderieren oder da, sondern, und ich glaube, Meetingzeit grundsätzlich zu analysieren, zu optimieren, Meetingstrukturen zu schaffen, die ein deutlich effizienteres Zusammenkommen ermöglichen und gleichzeitig aber auch zu überlegen, wie geht man mit Produktivitätszeitfenstern und Meetingzeiten um und sowas. Das ist was, da werde ich mich jetzt die nächsten Monate auf jeden Fall reinnörden, weil ich glaube, da hatten sämtliche Organisationen da draußen gerade ein Riesenpotenzial, an ihre Produktivitätsschraube zu drehen.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das Pendel, am Anfang habe ich genossen, wie viel Zeit durch das weniger Reisen oder gar nicht Reisen frei wurde. Es ist aber auch schnell einfach gefüllt worden. So. Super Thema. Ich weiß, ich unterstelle jetzt mal, dass du keinen den versprochenen Gutscheincode, wenn das Angebot jetzt auch 30 Minuten später
das steht.
Noch da steht. Vermute, dass du jetzt keinen an deinem Schreibtisch liegen hast.
Natürlich.
Hast du?
Ich kümmere mich doch um das Marketing hier.
Kannst du jetzt einmal, sonst hätte ich dir angeboten, dass wir ihn in die Shownotes packen und ich würde ihn dann einfach in die Links in Kommentare.
Ich teile den sehr gerne und der ist auch sehr, sehr leicht, kann man sich sehr leicht denken. Du musst mir dann nur zum Thema Gültigkeit sagen, wie lange ungefähr der Podcast ungefähr gehört werden, aber wir nennen den einfach Transformation 20. Ja? Mhm. Und genau, und dann kriegen alle sozusagen 20%, gibt einen Mindestbestellwert, den glaube ich, der wird dann irgendwie, bei uns ist der in der Regel 30 Euro.
Ja.
Und Transformation 20, für alle, alles kleingeschrieben. Der ist in 5 Minuten aktiv, das ist noch lange, bevor ihr diese Aufzeichnung überhaupt hören könnt.
Ich glaube, wir müssen jetzt sagen, Werbung Anfang, Werbung Ende, also das ist eine nicht bezahlte, keine Werbepartnerschaft. So, ich habe jedes Mal aufmerksam gemacht, dass ich das auf jeden Fall immer sagen soll, wenn irgendwas mal werblich ist. Also das ist jetzt Davids Geschenk an euch, ich habe damit nichts zu tun.
Das ist eine reine Werbesendung gewesen.
Ich finde das, ich glaube, also der Podcast erscheint am 19., wenn ich, am 19. September, wenn ich das richtig mache. Es wäre toll, wenn du ihn noch im Oktober gültig sein lassen könntest. Danach
sehr gerne, kein Problem.
Danach fallen die Episoden ein bisschen so ab, weniger gehört zu werden, aber dann ist das, gut. Dann ist das noch ein Monat
halt. Ist auch prima. Können sich alle ihr Waschmittel individualisieren lassen und überhaupt entdecken, was wir so Produkte haben. Mein Lieblingsprodukt ist das Duschgel, für alle, die es ausprobieren wollen.
Ja, sehr gut. Ich werde das, jetzt ist mir wirklich nochmal Werbeanmeldung machen. Ich werde das auch ausprobieren. Ich werde das auch ausprobieren. Ich werde dir berichten, persönlich, ohne Mikrofon.
Wie macht man das eigentlich? Ja. Stefan Raab hat ja immer so ein schönes Zeichen in seiner
Dauerwerbesendung.
Dauerwerbesendung, genau.
Ja, aber das ist, glaube ich, durch diese ganze Influencer-Nummer, also ich weiß es auch nicht. Also mich hat es sehr gefreut. Es war super spannend. Ich wünsche dir und euch viel Erfolg. Und ja, ich freue mich dann schon aufs nächste Mal.
Super. Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Wir sehen uns. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.